Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum. Hallo und willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast. Mein Name ist Rudi Schwarz, Magister Bernd Trabmeier ist heute nicht bei mir. Er war in die Campfire Filmwerkstatt eingeladen und dort Gast in den Campfire Talks.
Herzlich willkommen zu unserem Campfire Talk, heute mit dem Thema Urheber- und Nutzungsrecht für die Videoproduktion. Unser heutiger Gast ist Rechtsanwalt Bernd Trabmeier von der gleichnamigen Rechtsanwaltskanzlei in Korneuburg. Lieber Bernd, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
Danke für die Einladung, lieber Mike.
Bernd, du bist ja Anwalt für Unternehmensrecht. Ja. Urheber- und Nutzungsrecht. Warum ist es wichtig für Unternehmer, die Videos produzieren und wo liegt da eigentlich der Unterschied?
Also generell muss man sagen, dass das Urheberrecht für alle heutzutage wichtig ist, weil wir eigentlich heutzutage in einer Zeit leben, wo wir Bildmaterial, Tonmaterial, Musik, Videos permanent über die sozialen Medien zum Beispiel verfügbar haben und eigentlich jeder, wenn er irgendwas auf den sozialen Medien postet und da Fremdmaterial verwendet, schon im Bereich des Urheberrechts landet. Aber für Filmproduzenten wie dich heute speziell, Urheberrecht ist wichtig, damit du eben auf der einen Seite weißt, wo bist du selbst in der Gefahr, wenn du fremdes Material verwendest? Wo musst du dich absichern? Welche Lizenzen brauchst du dafür, dass du das überhaupt verwenden darfst? Und wie kannst du dein eigenes fertiges Material vor fremden missbräuchlichen Zugriff schützen?
Aus dem höre ich heraus, Urheber und Nutzung, also Urheberrecht und Nutzungsrecht sind ja zwei verschiedene Themen. Ja. Ja. Welche Rechte hat ein Urheber, beziehungsweise wann ist ein Urheber Urheber? Mhm. Ja. Und welche Rechte hat jemand, der Nutzungsrechte erwirbt?
Also Urheber bist du mit der Schöpfung, das Urheberrechtsgesetz sagt, der eigentümlichen geistigen Schöpfung. Also mit dem Akt des Erschaffens eines urheberrechtlich geschützten Werkes wirst du Urheber. Und ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist schon mit der Erschaffung selbst geschützt. Also da gibt es jetzt nicht, wie zum Beispiel für Marken oder für Patente, ein Register, wo man das erst lang eintragen muss und wo das geprüft wird von einem Registerbeamten, sondern du kreierst ein Werk, du erschaffst ein Werk in der Literatur, du schreibst einen Text und in dem Moment ist das geschützt. In der Musik, du schreibst ein Musikstück und das ist geschützt. Und bei Fotos und Videos ist es ganz einfach, du drückst auf den Auslöser beim Fotografieren und hast ein geschütztes Werk geschaffen. Damit bist du Urheber und damit hast du zunächst einmal das umfassende Urheberrecht. Wenn du jemanden anderen dann die Nutzung dieses Werks einräumen möchtest, dann kannst du Nutzungsrechte übertragen. Ja, also das sind dann auch sogenannte Lizenzen, die du dann vergeben kannst. Und da unterscheidet das Urheberrechtsgesetz zwischen Werknutzungsrechten und Werknutzungsbewilligungen. Die Werknutzungsbewilligung ist das kleinere Nutzungsrecht. Das heißt, da kann ich dir für eine bestimmte Zeit geografisch eingeschränkt ein bestimmtes Recht einräumen und ein Werknutzungsrecht. Das ist das ausschließliche Recht, wo ich dann sogar als Urheber selbst mein Werk meistens gar nicht mehr verwerten darf, weil ich das Verwertungsrecht komplett jemandem anderen gegeben habe.
Das heißt, wenn ich meine Nutzungsrechte abtrete, kann es durchaus sein, dass ich als Urheber selbst das dann nicht mehr verwenden darf, wenn das vertraglich so vereinbart ist.
Genau, dann geht das über an jemanden anderen. Wenn du zum Beispiel für eine Produktionsfirma einen Film produzierst für jemanden anderen, dann bist du zwar der Urheber dieses Films, in dem du hinter der Kamera gestanden bist, als Kameramann, aber du machst das dann für diese Produktionsfirma, dann überträgst du auch die Rechte dorthin.
Wenn ich jetzt meine eigenen Werke kreiere, sei es für meine eigenen Marketingzwecke oder einfach als Hobby oder wie auch immer, gibt es Möglichkeiten, wie ich für den Schutz meiner eigenen Werke sorgen kann?
Naja, Schutz ist zum einen faktisch und zum anderen rechtlich zu sehen. Faktisch schützen ist schwierig. Also die Macht des Faktischen ist oft stärker als das Recht. Das heißt, da ist relativ wenig, was du machen kannst. Es gibt technische Vorkehrungen gegen das unerlaubte Kopieren zum Beispiel. Aber auch da gibt es dann auch wieder Umgehungsmöglichkeiten. Also wenn jemand eine technische Sperre programmiert zum Beispiel, dann gibt es jemanden anderen, der eine Umgehung programmiert. Das ist also, wird es immer geben. Rechtlichen Schutz gibt es aber sehr wohl, eben durch das Urheberrechtsgesetz. Und da hast du dann verschiedene Möglichkeiten, dich gegen eine bereits stattgefundene Rechtsverletzung zu wehren.
Bleiben wir gleich bei dem Thema. Was kann ich machen, wenn ich draufkomme, jemand verwendet meine Werke für seine Zwecke? Welche Möglichkeiten habe ich?
Also zunächst einmal hast du einen Unterlassungsanspruch. Das heißt, du kannst von demjenigen verlangen, dass er das nicht mehr macht, weil also Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch ist, dass es schon einmal einen Eingriff gegeben hat oder dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es einen derartigen Eingriff gibt. In der Praxis hat jemand dein Urheberrecht schon einmal verletzt, du kommst drauf und wirst ihn dann einmal abmahnen und verlangen, dass er eine Unterlassungserklärung abgibt, die auch strafbewehrt ist, also wo er sich verpflichtet, eine gewisse Strafe, ein gewisses Entgelt zu bezahlen und eben diese Unterlassung zu erklären. Und wenn er das nicht macht, was aber in der Regel gemacht wird, ja, wenn er das nicht macht, dann kannst du eine Unterlassungsklage auch gleich verbunden mit einem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung einbringen. Was du dann auch hast, ist ein Anspruch auf Beseitigung. Das heißt, Material, das jetzt angefertigt worden ist, Kopien zum Beispiel, die müssen beseitigt werden. Und du hast einen Anspruch auf angemessenes Entgelt. Das heißt, du kannst von dem Verletzer einen Geld verlangen in der Höhe dessen, was du für eine normale Lizenz üblicherweise verlangen könntest. Ja. Trifft den Verletzer jetzt auch noch ein Verschulden, was in der Regel aber schwer nachweisbar ist, wobei da aber schon Fahrlässigkeit reichen würde, und kannst du dieses Verschulden nachweisen, hast du sogar einen Schadenersatzanspruch, und weil das Urheberrechtsgesetz davon ausgeht, dass du dir schwer tun wirst, die Höhe des Schadens nachzuweisen, ist dieser Schadenersatzanspruch pauschaliert mit dem doppelten angemessenen Lizenzentgelt.
Okay, also da habe ich doch sehr umfassende Möglichkeiten, ja, weil du gesagt hast, das Recht auf Löschung auch, ja. Man, das Internet vergisst ja nicht. Gibt es irgendwie Spezialfälle oder irgendwelche Richtlinien, wann das Ganze online verwendet worden ist? Muss er das dann nachweislich nur auf seinen Kanälen löschen oder muss er dafür Sorge tragen, dass das auch bei Repostings und so weiter dann auch gelöscht wird?
Grundsätzlich ist es umfassend, der Beseitigungsanspruch, aber du hast recht, das ist auch hier faktisch oft gar nicht möglich.
Okay, also schwieriges Thema, das wahrscheinlich den Rahmen von unserem Talk auch sprengen würde. Ne? Okay, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass das eigene Material zu schützen und was kann ich machen. Wenn ich jetzt Fremdmaterial für meine Produktionen verwende, wie komme ich an Nutzungsrechte? Da gibt es ja, glaube ich, auch verschiedene Möglichkeiten.
Ja, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, die eine Möglichkeit, die auf der Hand liegt, ist, dass du zum Urheber gehst und ihn um eine Lizenz bittest. Das wird oft nicht möglich sein. Ja? Und das Urheberrechtsgesetz kennt da ja auch die Möglichkeit, dass es Verwertungsgesellschaften gibt. Das heißt, und viele Künstler, jetzt gerade im Musikbereich oder auch Videoproduzenten oder auch Fotografen, haben ihre Rechte an Verwertungsgesellschaften abgetreten, die sich dann eben darum kümmern, diese Lizenzen zu vergeben. Ein klassisches Beispiel für Musik wäre die AKM zum Beispiel, wo du eben Musik lizenzieren lassen kannst. Also wenn du Musik verwenden möchtest und die ist von dem Künstler bei der AKM angemeldet worden, das Musikstück kannst du dort lizenzieren lassen. Ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, Stockmaterial zu verwenden. Ja, da zahlst du dann auch eine Einmallizenz, die ist meistens günstiger als so eine AKM-Lizenz. Da musst du halt genau schauen, für welche Bereiche darf ich das verwenden. Das ist genau vorgegeben, was du genau damit tun darfst und was du machen musst, beispielsweise eben die Urhebernennung, die da immer notwendig ist.
Im Grunde unterscheiden sich ja dann die Kosten auch darin, ob ich jetzt alleinige Nutzung habe oder ob es quasi eine allgemeine Nutzung ist, das heißt, jeder andere darf dieses Material dann auch nutzen. Ne?
Ja, genau. Also wenn du es allein nutzen darfst, ist es in der Regel natürlich teurer, wobei in den meisten Fällen so eine Alleinnutzung gar nicht vorgesehen ist, dass die gar nicht gibt.
Es gibt ja auch noch diese File-Sharing-Plattformen, ja, wo teilweise auch damit geworben wird, okay, bei uns können Nutzer ihre Werke reinstellen und zur Verfügung stellen, lizenzfrei, kostenlos. Ist es ratsam, da was zu nehmen oder könnte das eher problematisch sein?
Muss man sich ja auch ganz genau anschauen. Auch dort ist es nicht so, dass es komplett ohne irgendwelche Rechte abgeht. Also auch da wird man schauen müssen, wie die Lizenzbedingungen genau sind. Also wie gesagt, die Urhebernennung ist immer dabei. Auch bei sogenannten Creative Commons Lizenzen hast du auch verschiedene, also gibt es vier Abstufungen der Creative Commons. Und auch da musst du ganz genau schauen, was darfst du und was musst du machen. Also wie gesagt, die Urhebernennung ist immer verpflichtend bei jeder Creative Commons Lizenz zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, eine Möglichkeit auch noch, ein fremdes Werk komplett lizenzfrei zu nutzen, wäre, wenn die Schutzdauer abgelaufen ist, was aber in der Praxis bedeutet, dass der Urheber des Rechts schon 70 Jahre verstorben sein muss. Also das sind eher ältere Werke, dann kann man die auch verwenden.
Wie ist es, wenn der Urheber ein Unternehmen ist?
Ein Unternehmen kann nicht Urheber sein. Das heißt, Urheber kann immer nur ein Mensch sein, eine sogenannte natürliche Person. Ein Unternehmen kann immer nur Verwertungsrechte haben.
Wie ist das dann bei einer Videoproduktion, wenn ich einen Kameramann engagiere, der mir einen Film macht, einen Cut-Up, der den schneidet, ja, und das Ganze ist eine Videoproduktion eben. Ja. Wer hat dann das Urheberrecht darauf?
Hier ist es so, dass das Urheberrecht auf ganz verschiedene Personen aufgeteilt ist. Also du hast den Kameramann, der hat das Urheberrecht an der Filmaufnahme. Es gibt dann den Cutter, das ist auch wieder eine eigentümliche geistige Leistung. Dann wird es vielleicht Schauspieler geben, die dort performen vor der Kamera. Die haben wieder das Urheberrecht an ihrer Performance. Wenn es dann noch einen Drehbuchautor gibt, dann hat er das Recht am Text. Also ganz, ganz viele Personen, die insgesamt an dem Werk teilnehmen und Urheberrechte haben. Das ist eine ganze Kette von Urheberrechten. Und letztendlich hat jeder einzelne von ihnen normalerweise die Rechte abgetreten an die Produktionsgesellschaft.
Okay. Gar nicht so einfach, gell? du hast jetzt gesagt, ich kann Musik, Ton, Bild, Videoaufnahmen nutzen, wenn die Urheberrechtsdauer abgelaufen ist.
Ja. Nach 70 Jahren. Ja.
Nach 70 Jahren.
Nach dem Tod. 70 Jahre nach dem Tod.
Okay. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie ich Fremdmaterial nutzen kann?
Ja, für kommerzielle Zwecke so gut wie keine. Für schulische, für universitäre Zwecke, da gibt es Möglichkeiten, im öffentlichen Bereich gibt es Möglichkeiten. In der privaten kommerziellen Nutzung kannst du es als sogenanntes Zitat verwenden. Da kannst du so kurze Ausschnitte, die nur ein paar Sekunden dauern zum Beispiel, im Rahmen eines Gesamtwerks verwenden. Das ist wie auch in einem Buch, wenn ich ein Zitat aus einem anderen Buch zum Beispiel verwende und die Quelle angebe, dann, wenn ich es wörtlich, also exakt übernehme, dann ist es ein Zitat und das darf ich auch bei Filmen oder bei Musikstücken machen.
Okay, sehr cool. Ich habe noch ein kleines Fallbeispiel vorbereitet, das dich jetzt vielleicht auch fordern könnte, das wissen wir mal gesehen. Ja, und zwar habe ich mit einem Branchenkollegen einmal gesprochen, der hatte ein Problem. Und zwar hat er über Stock-Footage-Plattformen Hintergrundmusik für ein Video gekauft und damit auch die Lizenzkosten bezahlt. Und es hat sich dann irgendwie herausgestellt, der Künstler war auch bei der AKM gelistet. Jetzt hat die AKM dann eine Forderung gestellt auf Lizenzgebühren, weil die ja dann natürlich ein bisschen höhere Gagen verrechnen. Und der Branchenkollege hat das aber mit dem Künstler und mit der Stock-Footage-Plattform dann abgeklärt und die haben gesagt, nein, für sie ist das erledigt und abgegolten. Die AKM hat er da trotzdem nicht locker gelassen. Leider habe ich dann aber den Kontakt verloren und weiß jetzt nicht, wie das wirklich ausgegangen ist. Was ist da deine Expertise dazu?
Also wie der Fall wirklich ausgegangen ist, weiß ich auch nicht, weil er mir nicht, also so nicht bekannt ist und ich auch in der Richtung noch nichts gehört habe. Aber grundsätzlich ist es so, die AKM hat das Werknutzungsrecht, also das ausschließliche Nutzungsrecht. Und meistens hat die AKM die Werknutzungsrechte auch schon an künftigen Werken. Also wenn ich mich als Künstler, wenn ich als Künstler Mitglied bei der AKM werde, mich dort registriere, dann muss ich die einzelnen Werkstücke von mir nicht mehr gesondert bei der AKM anmelden. Die sind bereits mit meiner Mitgliedschaft bei der AKM werden die Rechte automatisch übertragen. Wenn ich jetzt zusätzlich bei einer Stock-Footage-Plattform Rechte übertrage im Nachhinein, dann geht das nicht mehr, weil ich habe dir ja gesagt, als Urheber, wenn ich meine Werknutzungsrechte übertrage, habe ich sie selber nicht mehr, dann hat sie eben diese Verwertungsgesellschaft. Das heißt, da kann es tatsächlich sein, dass die AKM das Recht hatte, das bessere Recht hatte und diese Stock-Footage-Plattform nicht mehr. Anders kann es sein, wenn es umgekehrt ist. Also wenn die Rechte zuerst an die Stock-Footage-Plattform übertragen wurden und der Künstler erst dann Mitglied bei der AKM geworden ist, dann hätte die AKM nicht mehr die Möglichkeit gehabt, die Rechte zu erwerben, weil es die Stock-Footage-Plattform schon gehabt hat. Was es dann auch noch gibt, ist Werknutzungsbewilligungen, also dieses kleinere Recht, das nicht ausschließliche Recht, wenn die zeitlich vorgelagert jemandem anderen vergeben werden und dann trete ich zum Beispiel der AKM bei, dann bleiben die Werknutzungsbewilligungen aufrecht. Nur ob tatsächlich vorher eine Werknutzungsbewilligung eingeräumt wurde, ist eher zu bezweifeln, weil die in der Regel keine Vergabe von weiteren Lizenzen beinhaltet. Also die Stock-Footage-Plattformen eher auch Werknutzungsrechte brauchen. Also sollte es so sein, muss man sich anschauen, an wen wurde es vorher übertragen. Wie es hier war, weiß ich nicht.
Das heißt, am Ende vom Tag muss sich die AKM mit der Stock-Footage-Plattform das ausmachen, wer jetzt zuerst die Werknutzungsrechte bekommen hat. Und der Produzent selbst ist mehr oder weniger, trägt dann keine Schuld oder hätte er sich informieren müssen?
Der Produzent wird möglicherweise, wenn es so ist, dass die AKM früher dran war, weil er eben schon Mitglied war bei der AKM, wird er möglicherweise das Lizenzentgelt, das er jetzt dann quasi doppelt kassiert hat, weil die AKM schüttet ja die dann auch wieder Beiträge aus an die Künstler, der wird das dann an deinen Kollegen zurückzahlen müssen.
Als letzte Frage, was ganz Aktuelles, ja. Wie verhält es sich, wenn ich KI-generiertes Material in meinen Videos oder in meinen Medienproduktionen verwende? Darf ich das oder gibt es da Regularien oder ist es so neu, dass es da eigentlich noch gar nichts Klares gibt?
Also zum einen einmal ist es neu. Also künstliche Intelligenz kennen wir erst seit kurzem. Ja, und das Urheberrechtsgesetz ist da halt noch nicht darauf vorbereitet gewesen. Es gibt da noch keine Regelungen für KI-Material und es gibt da ja schon Meinungen dazu, Literaturmeinungen, natürlich noch keine Entscheidungen. Was der derzeitige Stand ist, oder der Meinungsstand eben, ist, dass KI-Material aller Voraussicht nach nicht urheberrechtlich geschützt ist. Das heißt, die KI selbst, also der Computer kann nicht Urheber sein, das kann immer nur ein Mensch sein, die Software selber kann es nicht sein. Jetzt war mal die Überlegung, dass derjenige, der die Software programmiert hat, möglicherweise der Urheber ist. Das geht aber zu weit, weil eben die Software kann ja extrem viel dann machen und da hätte derjenige, der das programmiert hat, dann Urheberrechte an Tausenden oder Millionen von Werken. Also das wird es auch nicht sein. Derjenige, der die KI-Eingaben gemacht hat, der diese Prompts in die KI eingegeben hat, der kann es theoretisch sein, wenn er gezielt etwas haben wollte von der KI, also zum Beispiel ein Bild generieren hat lassen von der KI, nach genauen Vorgaben und der genaue Prompts eingegeben hat und vielleicht auch mehrere hintereinander und das so lange mit der KI gespielt hat, bis da ein bestimmtes Bild herausgekommen ist, dann wird man sagen können, dass derjenige, der diese Prompts eingegeben hat, tatsächlich der Urheber ist und das Urheberrecht hat. Wenn das nur eine beiläufige Eingabe war und da irgendwas herausgekommen ist, hat überhaupt niemand das Urheberrecht dran.
Eine Zusatzfrage noch. Machine Learning. Füttert sich ja daraus, dass die Maschine Daten aus dem Internet bezieht und auf Basis von dem den Algorithmus fortbildet. Ja. Kann es da zu Urheberrechtsansprüchen gegen KIs kommen, weil die ja quasi scannen und das Material mit in ihre Berechnungen einziehen?
Bislang ist da der Meinungsstand so, dass die KI doch immer wieder etwas Neues produziert, auch unter zwar Zugriff auf Fremdmaterial, aber dass da kein Eingriff in ein fremdes Urheberrecht gegeben ist.
Okay.
Derzeitiger Stand.
Super. Hast du für unsere Zuseher vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, was sie bei Thema Urhebernutzungsrechte speziell beachten müssen, damit es da nicht zu Problemen kommt?
Ja, das Wichtigste ist überhaupt, das Urheberrecht immer im Hinterkopf zu haben, wenn man auf Sachen zugreift. Es ist ja, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, heute ganz leicht möglich, irgendwo Musik oder Videos oder Bilder zu bekommen aus dem Internet. Und dann ist die Versuchung groß, das für eigene Zwecke zu nutzen. Das ist in der Regel gefährlich. Und da sollte man wirklich schauen, wo kommt das her. Wie du in deinem Beispiel gesagt hast, kann es sogar gefährlich sein, Stockmaterial zu verwenden, wenn das schon anderweitig lizenziert worden ist. Also sich wirklich genau Gedanken machen, wo kommt das Material her. Wenn ich nicht alles selber machen kann, wenn ich nicht gleichzeitig Komponist bin und mir die Musik selber komponieren kann, dann muss ich halt wirklich schauen, wo bekomme ich das her. Und wenn es Musik ist, ich würde mal sagen, ich darf darauf vertrauen, wenn ich Stockmaterial verwende, dass das auch wirklich, dass ich die Lizenz erwerben kann. Oder ich gehe halt zur AKM und erkundige mich dort, ob das Material dort auch geschützt ist.
Mhm. Das heißt, sobald ich mal eine Lizenz in Händen habe, bin ich schon mal auf der sicheren Seite, weil sollten dann irgendwelche dritten Parteien Ansprüche erheben, muss eh mal geklärt werden, aber ich bin auf der, sag ich mal, sicheren Seite, weil ich ja nach bestem Wissen gehandelt habe und muss halt dann schauen, was rauskommt.
Ich bin zumindest insofern auf der sicheren Seite, ist, dass man mir kein Verschulden, keine Fahrlässigkeit vorwerfen wird können. Aber der Anspruch auf eine angemessene Lizenz ist leider verschuldensunabhängig. Das heißt, die AKM wird trotzdem den Anspruch gegen mich haben.
Alles klar. Lieber Bernd, danke. Wie wir gesehen haben, ein sehr tiefes Thema mit vielen verschiedenen Facetten. Hier auch noch gleich ein kleiner Disclaimer an unsere Zuseher. Wir haben aktuell den Rechtsstand von 2023. Das Thema ist sehr facettenreich und wir können auch in diesem Interview gar nicht auf Details eingehen. Das heißt, wenn wirklich Fragen auftauchen, wenn Unsicherheiten sind, bitte wirklich den eigenen Rechtsbeistand auch kontaktieren. Ihr könnt diese Informationen, die ihr in diesem Video bekommen habt, natürlich gerne als Grundlagen nehmen. Aber es gibt keine Sicherheit, dass alles vollständig ist und bis ins kleinste Detail auch geregelt ist. Bernd, danke dir recht herzlich und ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg.
Danke dir.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge des Rechtsstandpunkt-Podcasts, heute ein bisschen anders. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hören willst, dann abonniere ihn einfach auf der Seite www.rechtsstandpunkt.at. Ich bin Rudi Schwarz, bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.